Du bist Teil des Careliver-Netzwerks. Was sind genau Careliver?
Als Careliver werden Personen bezeichnet, die in der stationären Jugendhilfe aufgewachsen sind und sich gerade im Übergang in die Eigenständigkeit befinden, also in eigenen Wohnraum, oder auch Personen, die bereits ausgezogen sind. Das sind dann auch Careliver. Und Careliver sind keine Personen, also sind nur Personen, die in der stationären Jugendhilfe untergebracht sind. Also Pflegekinder, Personen, die in der Heimerziehung groß geworden sind oder gelebt haben. Genau, aber niemand, der eine SPFH bekommen hat, das heißt eine sozialpädagogische Familienhilfe, oder jemand, der in einer teilstationären Unterbringung war.
Warum wurde dieser englische Begriff Careliver gewählt und wie bekannt ist diese Bezeichnung Careliver in Deutschland?
Careliver wurde gewählt, weil das eine positive Konnotation hat, beziehungsweise erstmal neutral. Und im Gegensatz zum, also es klingt im Gegensatz zum Begriff Heimkind, ja, neutraler. Mit Heimkind verbindet man häufig schon Stigma, also es ist ein stigmatisierter Begriff. Heimkind wird oft auch gleichgesetzt mit DDR-Heimkindern, womit jetzt nicht unbedingt der heutige Begriff Careliver gemeint ist. Der Begriff Careliver kommt aus dem englischsprachigen Raum. Und ich beziehe es jetzt auf Deutschland. In Deutschland ist er so seit 2012 etwa griffig, aber auch nur in Fachkreisen, also in der Sozialpädagogik, Erziehungswissenschaft. So richtig etabliert ist er jetzt seit 2014. Und da war es so, dass die Universität Hildesheim so wegweisend dafür war. Also da gab es ganz viele Forschungsprojekte zum Thema Leaving Care. Und aus dem Bereich, also aus einem von diesen Projekten, hat sich dann auch der Careliver e.V. gegründet. Also zuerst war es ausgelegt auf eine Netzwerkgruppe oder eher eine Personengruppe von Carelievern, die in Hildesheim studieren. Aber daraus hat sich der Careliver e.V. gebildet und der hat sich dann auch geöffnet für alle Careliever. Also jetzt, es kann auch jemand zum Careliver e.V. kommen, der nicht studiert oder studiert hat.
In Nordrhein-Westfalen haben Pflege- und Heimkinder eine Petition gestartet. Diese Petition kritisiert die Kostenheranziehung. Das heißt, dass 75% des Geldes an öffentliche Institutionen, an das Heim und so weiter abgetreten werden müssen. Das heißt, Jugendliche, die eben noch nicht volljährig sind, aber sich in Ausbildung befinden, müssen ihr Geld abgeben. Ja, das wird kritisiert. Was ist genau eure Kritik von eurem Netzwerk daran?
Als allererstes ist die Kritik darin zu sehen, dass Careliver nichts ansparen können. Also es bezieht sich auf Personen, die noch in der Jugendhilfe leben, dass sie nichts ansparen können. Dadurch kann es auch sein, dass dann jemand, vielleicht, dass jemandem dem Op der Optimismus fehlt, vielleicht seine Ausbildung weiterzumachen, wenn er die gerechtfertigte Entlohnung nicht bekommt. Es ist eine Ungleichbehandlung anderen Auszubildenden, anderen jungen Menschen, die irgendwie einen Nebenjob machen oder andere Einkünfte haben gegenüber. Und ich finde auch, dass häufig wird gesagt, Careliver oder junge Menschen in der Heimerziehung, die können doch ruhig mal was abgeben. Die kriegen doch auch das Geld und die kriegen Verpflegungsgeld und die kriegen Bekleidungsgeld. Ich persönlich finde jetzt, diese Rechnung geht nicht ganz auf. Einmal, wenn man sich die Einzelbeträge anschaut. Und zum anderen wird häufig so bagatellisierend gesagt, ja, Kost und Logis werden doch von der Heimerziehung übernommen, da kann man was beisteuern. Aber niemand, also es muss einem klar sein, niemand sucht sich Heimerziehung aus. Die Personen, die in der Heimerziehung leben, kommen aus problematischen Herkunftssystemen. Und gerade diese Personen dann auch noch zu benachteiligen, indem man ihnen Lohn abzwackt, sehen auch Initiativen wie in Nordrhein-Westfalen oder der Careliver e.V. ähnlich, gehen nicht.
Welche Hilfestellungen bietet euch das Careliver-Netzwerk?
Zunächst einmal sind wir ja mehrere Personen, mehrere Careliver. Zusammen können wir uns gegenseitig unterstützen und auch Careliver, die einzeln zu uns kommen mit Problemen, unterstützen. Das ist ein großer Vorteil. Als Gruppe, als Kollektiv können wir auch politische Interessen von Carelievern nach außen tragen, in die Fachpolitik, in die Fachpraxis, wie jetzt eben beim Beispiel Kostenheranziehung, aber auch bei anderen Themen. Und es bietet halt auch einen Rahmen von anderen Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, denen es ähnlich geht, die ähnliche Problemlagen haben. Und dieses Netzwerk oder der Careliver e.V. ist einfach auch eine Austauschplattform, die sich gegenseitig stützt, was sehr schön ist, wo man sich hilft und wo man bei Fragen, auch wenn es belanglose Fragen vielleicht auf den ersten Blick sind, wo man einfach auch die Expertise von den anderen Careliver nutzen kann.
Es wäre interessant, nochmal genauer auf eure Erfahrungen einzugehen, Erfahrungen, die die Mehrheitsgesellschaft nicht nachvollziehen kann. Welche Stolpersteine gibt es beim Erwachsenwerden von Menschen ohne Familie oder Menschen, die eben in öffentlichen Erziehungseinrichtungen aufgewachsen sind.
Da gibt es auf jeden Fall eine Menge, die Mehrheitsgesellschaft nicht, die eher nicht auffallen auf den ersten Blick. Zum Beispiel ist es so, wenn man auszieht aus der Jugendhilfe mit 18 Jahren, sucht man einen eigenen Wohnraum und da kann schon die erste Hürde sein, dass man vielleicht einen Gelder, also so eine Art Kaution hinterlegen muss und eine Bürgschaft vorweisen muss. Und da, das würde ja in der Regelfamilie, in der Normalfamilie, würde es ein Elternteil übernehmen. Und bei Care-Leavern ist es häufig nicht der Fall, dass das möglich ist. Und Jugendhilfe endet auch. Das heißt, die Bezugspersonen dort werden auch keine Kaution übernehmen oder eine Bürgschaft tragen. Das ist zum Beispiel ein Stolperstein, der eventuell schon in die Wohnungslosigkeit führen kann, im Worst Case. Also ich stelle mir das gerade vor, wenn man jetzt in Berlin wohnt und Care-Leaver ist, oder in Hamburg, also in irgendeinem gentrifizierten in einer Großstadt, wo es Wohnproblematiken gibt, dann ist es so, dass viele Care-Leaver, also dass Care-Leaver keine Bezugspersonen mehr haben, wenn sie ausziehen, weil das ja in der Regel die Bezugsbetreuer waren. Und diese Betreuung endet ja mit Leaving Care. Und wie schon gesagt, ist die Herkunftsfamilie häufig auch nicht greifbar, sodass Care-Leaver in vielen Fällen erstmal alleine dastehen. Das ganze soziale Milieu, was die Heimerziehung den Care-Leavern geboten hat, das verlässt man ja auch mit dem Leaving Care. Und das ist es eben, das muss man auch noch aufbauen zusätzlich. Dazu kann es auch sein, dass die ganzen Schlüsselthemen, die man so hat, also aus seiner problematischen Vergangenheit, eventuell auch noch aus der Zeit vor der Heimerziehung oder vor der stationären Unterbringung, die kommen auch noch dazu. Also jetzt haben sich schon drei Problematiken gesammelt und dann kommen eventuell noch Fluchterfahrungen hinzu bei einigen Care-Leavern. Dann gibt es auch noch Unterschiede, weibliche Care-Leaver, männliche Care-Leaver, die werden auch noch unterschiedlichen Herausforderungen in dieser Gesellschaft gestellt. Ja, das sind auf jeden Fall schon mal Problematiken. Also ich könnte es noch weiter ausführen, das ist auch immer je nach Fall abhängig, aber das sind die Hauptproblematiken, dieses Verlassen von einem Netzwerk und kein helfendes Netzwerk mehr zu haben und trotzdem dann alleine wohnen zu müssen. Häufig ist man mit 18 Jahren ja noch in Ausbildung, in Schule etc. Das heißt, man hat auch sich sozioökonomisch noch nicht so stabilisiert. Das kommt auch noch dazu, dass man in der Regel in einer ziemlich prekären Lage ist, wenn man die Jugendhilfe verlässt. Und gerade im Gegensatz zu Personen, die aus einer Herkunftsfamilie kommen, die vielleicht sorgt, die da ist und wenn es nur finanziell ist, werden Care-Leaver dann doppelt benachteiligt. Also sie haben einmal eine problematische Vergangenheit und keine Hilfe von ihrer Familie und gleichzeitig kriegen sie auch vom Sozialstaat keine weitere Hilfe.
Diese, wie du sie bezeichnet hast, problematischen Hintergründe, also es gibt eben Erfahrungen mit Gewalt und Traumatisierung aus der Kindheit und Jugend und die sind natürlich auch prägend, besonders in dieser Übergangsphase, wo es Punkte gibt, wo sich damit auseinandergesetzt werden muss in einem ganz anderen Umfeld. Wie geht euer Netzwerk mit diesen Erfahrungen um? Wie habt ihr da bestimmte Methoden, wie ihr darüber redet? Oder ist es schon mal hilfreich, überhaupt etwas teilen zu können?
Wie du schon gesagt hast, finde ich es, oder so ist es, sind diese Netzwerktreffen, die wir haben, immer so eine Austauschplattform, wo es manchmal auch einfach nur darum geht, sich wiederzusehen oder sich auszutauschen, neue Care-Leaver kennenzulernen. Und daraus ergeben sich dann auch viele Parallelen, die man vielleicht erkennt aus seiner eigenen Vergangenheit. Und man sieht, hey, die Person hat genau die gleichen Sachen durchlebt oder ey, der hat genau in der gleichen Einrichtung gewohnt wie ich. Ja, wir haben dann noch einzelne Workshops. Da geht es aber dann eher um formale Hilfen. Zum Beispiel hatten wir mal einen Finanzworkshop oder Rechte, Beteiligungsworkshops etc. Aber ich würde sagen, es geht erstmal darum, jemanden zu haben, mit dem man sprechen kann. Und der ähnliche Dinge teilt. Und das ist ja wie so ein Netzwerk, wo man Kontakte über Dritte auch schließt. Und wenn man erkennt, dass man vielleicht eine Hilfe braucht in einer, vielleicht auch eine psychologische Hilfe, dann ist es auf jeden Fall so, dass man da auch Unterstützung bekommt, im Sinne von, dass man gesagt bekommt, hey, da könntest du mal hingehen, die können dir helfen oder so.
Ihr als Care-Leaver-Netzwerk bietet jetzt auch eine Plattform, wo ihr politisch Forderungen aufstellen könntet oder ihr wenigstens euch austauschen könntet, wie könnten wir jetzt vorgehen, um Veränderungen beizuführen. Diese Landschaft von öffentlichen Pflegeinstitutionen und Pflegefamilien und so weiter ist sehr zerstückelt in Deutschland. Das heißt, viele Kommunen handhaben das anders. Es gibt unterschiedliche Finanzierungsmodelle. Auch diese Einrichtungen stehen unter Ökonomisierungsdruck und Teilweise ist es ja auch, sind sie so intern aufgestellt, dass eigentlich die Belegschaft, die Menschen, die verantwortlich sind für diese Kinder und Jugendliche, nicht geeignet sind, weil es da eben Lücken gibt im Personal. An wen adressiert ihr Forderungen oder tut ihr das überhaupt?
Wir versuchen vor allem andere Care-Leaver anzusprechen, zum Beispiel durch Heimräte, die es in verschiedenen Bundesländern gibt, weil in Heimräten sitzen Care-Leaver. Und vor allem sind das Care-Leaver, die noch in stationärer Hilfe sind, was besonders hilfreich ist, denn um zu erfahren, was ist denn gerade aktuell problematisch für Care-Leaver, weil ich persönlich jetzt die Hilfe zum Beispiel verlassen habe schon und ich weiß jetzt gerade gar nicht, was 2019 vielleicht gerade sehr problematisch ist und auch je nach Bundesland ist es unterschiedlich. Und generell versuchen wir Interessensvertretungen mit ins Boot zu holen, quasi, die ähnlicher Meinung sind. Interessensvertretungen wären zum Beispiel die IGFH, also die Internationale Gesellschaft für Erzieherische Hilfen, der Paritätische Wohlfahrtsverband zum Beispiel oder auch Forschungsnetzwerke an der Universität Hildesheim, beziehungsweise Einzelpersonen und Forscher, die zu Leaving Care forschen.
Was müsste sich gesellschaftlich ändern, um Care-Leavern und generell Menschen ohne familiäre Unterstützung das Gefühl von Sicherheit und Anerkennung zu geben?
Generell müsste es, glaube ich, in der Kinder- und Jugendhilfestruktur, also der Struktur von der Kinder- und Jugendhilfe, zum Normalfall werden, dass Hilfen nicht mit 18 enden, weil die ganze Jugendphase sich nach hinten verschoben hat. Also man sagt ja auch häufig so, 25 ist das neue 18 und das gilt halt für alle Jugendlichen. Das heißt auch für Care-Leaver, aber die Kinder- und Jugendhilfestrukturen orientieren sich am Gesetz, das sagt, mit 18 ist man volljährig und man kann ausziehen. Da würde ich sagen, müsste man ansetzen und sagen, wer noch weiter Hilfe braucht, der soll die auch bekommen. Und es müsste eine Entschleunigung da irgendwie geben, weil häufig wird dieses Leaving Care auch als Rauswurf empfunden. Das ist ein häufiger Fall, weil es auch häufig so ist, dass man mit 18 zurückgelassen wird dann alleine. Also es gibt natürlich auch positive Beispiele, wo man dann auch nachbetreut wird, aber der Regelfall ist es leider nicht.